Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und in dieser Episode begleitet mich nicht meine Frau Jenny, sondern ich freue mich, einen Gast begrüßen zu dürfen, und zwar den Marc von der Strandfamilie. Ja, der Marc ist letztes Jahr mit seiner Frau Jenny und den beiden Söhnen zu einer Weltreise aufgebrochen. Sie haben ihre Jobs gekündigt, das Haus verkauft, haben ihre Klamotten gepackt und dann ging es erstmal nach Asien. Ja, und dann kam die Corona-Krise und hat zumindest vorübergehend ihre Reise unterbrochen. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland ging es dann erstmal innerhalb Europas weiter und dann zuletzt nach Mittelamerika, nach Costa Rica und nach Nordamerika. Und in den USA haben sie mehrere Monate verbracht, sind da unter anderem mit dem Wohnmobil umhergereist und haben einen ziemlich coolen Roadtrip unternommen. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr spannenden Reiseleben und ist definitiv eine Podcast-Episode wert, in der ich mich mit dem Marc unterhalte und er mir und euch von einem sehr spannenden Reiseleben berichtet. Was sie so als Familie umtreibt, wie sie reisen, wie sie ihren Reisealltag organisieren und ebenfalls spannend, wie es ist, mit schulpflichtigen Kindern zu reisen. Stichwort Schulbefreiung oder Freilernen. Ja, und ich finde, dass sie da einen echt tollen Weg gefunden haben, das Ganze zu organisieren und den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Und nicht zuletzt gibt es natürlich viele tolle Geschichten zu erzählen, von daher freut euch auf ein interessantes Gespräch mit Marc von der Strandfamilie.
Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
Hallo, wir sind Jenny und Andi und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
Ja, hallo Marc, schön, dass du bei uns unser Gast heute bist und dass wir uns vielleicht mal ein bisschen austauschen über das Thema Reisen und Reisen mit der Familie. Und da bist du ja sicherlich auch ein Experte, weil ihr sehr viel unterwegs seid, ne? Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen.
Ja, erstmal vielen Dank, Andi, für die Einladung. Ich bin Teil der Strandfamilie. Das ist so unser Name, unter dem wir firmieren, mehr oder weniger. Das heißt, wir sind auch eine vierköpfige Familie, auch mit zwei Söhnen. Und der Große ist 13, der Jüngere 10. Und ich glaube, wir haben perfektes Timing irgendwie an den Tag gelegt, weil wir haben uns Mitte 2019 entschieden, Anfang 2020 auf Weltreise zu gehen. Das heißt, Haus zu verkaufen, Jobs zu kündigen, mit der Schule zu sprechen, wie das denn dann während einer erstmal geplanten einjährigen Weltreise, so sollte das ursprünglich sein, dann eben auch werden kann. Ja, und dann sind wir im Januar 2020 eben gestartet mit allen spannenden Themen, die dann irgendwie während des Reisens dann auf uns zukamen auch, ja. Und seitdem sind wir auf Reisen, weil irgendwie nach dem einen Jahr das sich für uns noch nicht so angefühlt hat, als wäre die Reise zu Ende. Und jetzt bezeichnen wir uns momentan als Dauerweltreisende, aber mit der Option, irgendwann natürlich wieder nach Deutschland oder wo immer auch sonst dann dauerhaft hinzugehen.
Ja, das ist ja auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wie seid ihr denn da drauf gekommen? War das schon immer euer Wunsch oder habt ihr darauf hingearbeitet? Müsst ihr ja wahrscheinlich, wenn ihr schon das Haus verkauft und so. Also dann müsste das ja eine langjährige Planung dem vorausgegangen sein, oder? Wie ist es gekommen?
Sagen wir mal so, also manche Dinge planen wir sehr, sehr genau. Ich glaube, das ist auf Reisen momentan auch gerade besonders wichtig. Ja. Bei manchen Dingen haben uns irgendwie so Zeichen auch irgendwie ausgereicht, um zu sagen, ey, jetzt ist irgendwie der richtige Zeitpunkt. Ne? Also ganz einfaches Beispiel, wir hätten bei unserem Haus, ging es jetzt darum, die Terrasse neu zu machen seinerzeit. Dann haben wir uns so die ersten Kostenvoranschläge geholt und dann stand da irgendwie auf dem Zettel 12.000 Euro. So, und da ging für uns durch den Kopf, naja, was kannst du eigentlich mit den 12.000 Euro, die du dafür bezahlst, eigentlich noch machen? Und dann war relativ klar, naja, das ist irgendwie, könnte eher was mit Reisen sein. So, So da gab es bei mir berufliche Veränderungen. Wo ich gesagt habe, naja, das ist so ein Weg, den ich nicht unbedingt mitgehen will, den mein damaliger Arbeitgeber auch mitgegangen ist. Und so kamen einfach ganz, ganz viele Komponenten zusammen, wo wir gesagt haben, ey, wir sind eh alle reisewütig ohne Ende und jetzt gehen wir eben auch den Schritt, weil Also klar, das mit dem Haus, das war so der Punkt, wo die meisten in unserem Umfeld gesagt haben, seid ihr wahnsinnig, ihr könnt doch jetzt nicht euer Haus verkaufen und sowas, ne? Aber es fühlte sich für uns richtig an und fühlt sich heute auch noch richtig an, weil jetzt die Alternative wäre gewesen, es zu vermieten oder ein Airbnb oder was weiß ich da eben auch draus zu machen. Und das fühlte sich für uns nicht so frei an, wie wir das für diese Weltreise einfach haben wollten. Es war so ein Gefühl, wirklich frei von den Dingen zu sein, die uns sonst belastet haben. Und tatsächlich, das Haus hat uns in der Regel mehr belastet oder am Ende mehr belastet, als es irgendwie Spaß war. Das war eine gute Zeit. Wir waren da 10 Jahre drin. Die Kinder sind in einem tollen Garten diese 10 Jahre eben da auch aufgewachsen, haben da direkt am Wald gewohnt. Aber es war dann auch gut. Ne? Die Episode war für uns abgeschlossen und es war eben Zeit für neue Abenteuer.
Ja, das finde ich ja sowieso immer gut, ne? Also Zeit für neue Abenteuer. Ich meine, ich glaube, es gibt auch viele Menschen, die leben ihr Leben lang im gleichen Job, im gleichen Haus. Und man kann sich ja irgendwie, finde ich, auch als Familie und mit Kindern immer wieder neu erfinden oder wieder neue Reize setzen oder mal so einen kompletten Wandel machen. Sagen so, wir machen jetzt mal das, ne? Und das ist ja bei euch auch extrem, ne? Zu sagen so, komm, Haus weg und wir gehen jetzt auf Reise. Das ist, ja, finde ich sehr cool und sicherlich ein Traum. Aber dann wollt ihr losfahren, dann kam Corona, glaube ich. Ich erinnere mich dran, dass ihr auch anfangs wart ihr erstmal in Europa unterwegs und ich glaube, wir waren kurz hintereinander in Kroatien. Da seid ihr, glaube ich, mit dem Zug hingefahren. Da habe ich mir auch gedacht, ach cool, das ist eine gute Sache, hätten wir auch gemacht, wenn wir nicht einen Camper gehabt hätten, mit dem wir auch gefahren sind. Aber da seid ihr, glaube ich, das war so eine der ersten Stationen, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Oder, oh, da hatten wir schon einen großen Teil des harten Abenteuers hinter uns, wie gesagt, echt Ende Januar waren wir in Rom. Wir sind von Rom aus quasi gestartet. Also auch da sind wir mit dem Zug erstmal hingefahren, weil immer, wenn was mit dem Zug geht, versuchen wir das irgendwie mit dem Zug zu machen, weil es für uns irgendwie die coolste und entspannteste Reiseform dann auch ist. Und dann sind wir in Rom gestartet und haben uns noch gewundert, warum irgendwie mal innerhalb von einer Minute im Kolosseum drin war und irgendwie gar kein Chinese so war, ne? Also es wird gewundert, weil wir muss ja schon, ne, da ist irgendwie was. Und das war irgendwie, ich glaube, da hat keiner von uns bislang so auf dem Schirm gehabt, was kommt da. Und unser Flug ging eben von Rom dann nach Bangkok und wir sind durch Südostasien am Anfang in einer enormen Geschwindigkeit auch gereist. Kann mir uns heute kaum noch vorstellen. Und dann innerhalb von, ich glaube, 4 Wochen waren wir einmal von Bangkok bis im Norden Thailands, sind auf dem Mekong in Laos dann mit einem Boot gefahren und sind dann in Vietnam am Ende gestrandet. Und gestrandet tatsächlich, weil als dann richtig Pandemie losging, war das ein sehr für uns ungewohnter Umgang natürlich mit Menschen, weil das ging dann von morgens nach dem Frühstück direkt zum Corona-Zwangstest und auch die Kinder hardcore irgendwie die Stäbe da in Rachen und Blut abgenommen und keine Ahnung, was die da alles für uns gemacht haben. Wir hatten so die Situation, dass wir jetzt natürlich nicht wussten oder entscheiden mussten, ist das Land, in dem wir diese Pandemie aussitzen wollten? Das war so die Frage, die wir uns damals gestellt haben. Also aus der Sicht, die paar Wochen oder Monate, die das jetzt dauern wird, wollen wir das in Vietnam machen? Und da war die Antwort nein, weil du permanent gemerkt hast, so die Medien in Vietnam versuchen, das zu verkaufen, als die Touristen haben das ins Land gebracht. Und du hattest so als Tourist nicht die beste und coolste Stellung jetzt irgendwie in der Nummer. Und da haben wir uns ein bisschen ausgeliefert gefühlt. Und dann kam eben, dann haben wir noch in der Hauruck-Aktion versucht, nach Australien zu kommen, weil da irgendwie der Traum war, ja komm, Pandemie, dann mieten wir uns da schnell einen Camper und fahren gemütlich durch das Land und treffen eh keine Menschen. Da waren wir 7 Stunden zu spät. Australien hat dann 7 Stunden, bevor wir gekommen sind, irgendwie die Grenzen zugemacht. Und auch das, ne, gut so, dass wir es nicht gemacht haben am Ende. Ne? Das wäre auch nicht so angenehm gewesen. Und Ende vom Lied ist, dass wir dann mit so einem Rückholflug der Bundesregierung, die haben das dann organisiert und haben gesagt, ey, wir fliegen von Hanoi und von Ho Chi Minh Stadt. Ihr müsst euch nur durchschlagen. Das war so der Wortlaut der Botschaft, ne, weil kein Bahnverkehr und nichts irgendwie mehr da lief. Und dann haben wir uns durchgeschlagen nach Hanoi und sind dann Anfang April zunächst mal nach Deutschland zurückgekommen. Und erst so ab Mai, also als Deutschland so Stück für Stück öffnete, sind wir ein bisschen so erst mit so einem ersten Camperversuch mal durch Deutschland und haben uns dann Richtung Europa dann eben geöffnet und da war Kroatien tatsächlich dann das erste Ziel auch im Sommer.
Ja, ich erinnere mich dran genau, dass das stimmt, da war noch vorher noch der Asien-Trip. Also ihr werdet eigentlich von Asien weitergereist und es war ja nicht der Plan, aber vielleicht ist es dann doch irgendwie ganz sinnvoll oder beruhigend, wenn man erstmal in so einer Situation, wo so viel Ungewissheit herrscht, wieder so in heimische Gefühle kommt und nicht irgendwo in irgendeinem südostasiatischen Land wirklich strandet. Da gibt es ja manchmal auch andere Zustände, ne? Also vielleicht war es eine ganz gute Entscheidung.
Nee, das war es auch. Das war es auch nicht. Also am Anfang haben wir uns, da reden wir immer mal drüber, irgendwie so als, ja, als Verlierer dieser Pandemie gefühlt, weil ich gesagt, weil wir irgendwie so sagen, naja, unser Traum zum damaligen Zeitpunkt, so der Traum der Weltreise ist jetzt irgendwie so geplatzt. Und was ist jetzt? Die Kinder müssen nach einem Jahr in die Schule, weil die nur eine Schulbeurlaubung vor ein Jahr hatten. Und das war schon ein komisches Gefühl. Am Ende ist es jetzt so, dass wir uns sehr, sehr wohl fühlen, überall auf der Welt zu Hause zu sein. Und so ist es mittlerweile dann auch eher. Und so ein Stück natürlich mit der Pandemie dann eben auch reisen, aber auf der anderen Seite ja, für uns entscheiden können, wo ist jetzt eben unser nächstes Ziel auch. Ja.
Ich glaube, so was ich mitbekommen habe, ist ja nicht so, dass ihr für 3 Tage in irgendein Land einreist, sondern wenn ihr irgendwo hinreist, dann seid ihr auch für eine längere Zeit da, sodass man sich dann, glaube ich, auch auf die Gegebenheiten vor Ort einstellen kann und ja, auch lernen kann, da mit der Situation auch vor Ort umzugehen. Ne? Also es ist, glaube ich, was anderes, als wenn du da jetzt mal eben kurz einfliegst, dann den ganzen Hackmeck mitmachst und dann wieder weiterreist, sondern ne, also, ihr seid ja dann irgendwann Richtung Mittelamerika aufgebrochen, ne?
Genau, ja. Also wir waren dann, haben so ein bisschen Europa gemacht, haben uns Island schon mal 2 Monate im Herbst angeschaut. Da geht es für uns jetzt auch dann wieder weiter. Das ist so die nächste Station, da kehren wir zurück. Und waren dann über die Weihnachtsfeiertage eben in Deutschland. Da haben wir immer so eine kleine Homebase, die sehr bequem für uns ist. Das ist quasi Jennys Kinderzimmer, so bei ihren Eltern im Haus. Ist aber mehr als ein Kinderzimmer, ist eigentlich eine 75 Quadratmeter Wohnung, die wir da immer mal zur Verfügung haben. Also hört sich kleiner an, als es ist. Und das ist halt echt cool, einfach da dann unterzukommen, wenn wir dann eben mal in Deutschland sind. Und genau, von da aus sind wir dann nach Costa Rica aufgebrochen. Und tatsächlich diese Reisegeschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind, die hat sich im Laufe der Reise enorm verlangsamt. Ne? Also als wir gestartet sind, ne, 4 Wochen, 3 Länder in Südostasien, das ist heute überhaupt nicht mehr unser Rhythmus. Berichten aber, glaube ich, echt viele, die so länger unterwegs sind. Irgendwann wird es langsamer. Und wir nutzen in der Regel momentan tatsächlich immer die jeweiligen Möglichkeiten aus, wie lange wir im Land bleiben dürfen. Und das war eben Costa Rica dann als erstes Ziel 2021, 3 Monate. Und von da aus sind wir dann in die USA, wieder 3 Monate, ne, über Esther dann eben die 90 Tage, dann auch voll ausgenutzt, glaube ich. Also haben wir nochmal 1-2 Tage Puffer, falls doch mal was schief geht. Und USA war uns aber noch nicht genug. Da hatten wir jetzt nur so die Westküste, die wunderschönen Nationalparks und den Golf von Mexiko angeschaut. Da sind wir einmal mit dem Camper durchs Land gefahren. Und es war irgendwie noch nicht genug, ne? Uns hat dann die Ostküste noch gefehlt und irgendwie haben uns alle so ein bisschen in die USA auch dieses Jahr verliebt und so angefangen, dieses Land ein bisschen mehr zu verstehen. Und deswegen sind wir rübergehüpft, dann nochmal nach Costa Rica und sind da auch nochmal 4 Wochen geblieben, um dann eben wieder in die USA auch einreisen zu können und nochmal die 90 Tage zu machen. Und dann war es die Ostküste.
Ja, super. Ja, da will ich gleich nochmal näher drauf eingehen, weil das ist natürlich auch super spannend. Ja, ich meine, wir können jetzt über jedes Land, das ihr bereist habt, uns unterhalten, aber ich habe mir mal so 2 Sachen rausgepickt und zwar ist mir halt nachhaltig hier diese euer Roadtrip durch die USA in Erinnerung geblieben, weil ich noch diesen riesigen Camper da oder dieses Wohnmobil mit diesem ausfahrbaren Wohnzimmer, was das da war, in Erinnerung geblieben ist, das ja ein ziemlicher Oschi ist. Und Costa Rica, wo wir auch, kürzlich ist übertrieben, also ja, vor 2 Jahren waren. Und da haben wir auch einfach mal geguckt, wir haben natürlich dann nur die normalen Ferien zur Verfügung. Das sind dann 3 Wochen schon Luxus, ne, in den Sommerferien. Und hatten dann auch die Qual der Wahl und haben dann mal geschaut, was können wir in Costa Rica machen. Und dann guckst du dir mal diese Route an, wo die meisten langreisen. Und dann geht's dann von San Jose erstmal irgendwie hier nach Tortuguero und dann die Karibikküste runter und dann rüber zum Pazifik und dann schnell hoch und dann noch zum Arenal und Monteverde und dann bist du fertig. So, ne? Und da haben wir auch gesagt, so, das macht doch auch keinen Spaß. Und haben uns dann gesagt, komm, wir nehmen jetzt nur die Pazifikküste und reisen die ganz entspannt runter, weil ich finde es ja auch irgendwie ganz nett, einfach mal irgendwo ein paar Tage zu verbringen und einfach mal anzukommen. Also ich reise oder wir reisen schon immer ganz gerne. Also wir bleiben selten an einem Ort dann irgendwie 2-3 Wochen, sondern wir reisen schon gerne rum, aber durchaus mal unterwegs mal so ein bisschen so das Leben da aufsaugen, ne? Und nicht von einer Sehenswürdigkeit zur anderen reisen. Das versuchen wir im Kleinen zu machen. Das ist natürlich für euch ja nochmal 1000-mal besser, wenn ihr wirklich die Zeit habt und gar keinen Druck habt, ständig irgendwie in kürzester Zeit alles sehen zu müssen, ne? Oder muss man ja vielleicht auch gar nicht, sondern einfach nur da mal zu leben, das, ne, mitzubekommen. Also das ist toll.
Du, ich glaube auch auf Dauer ist das gar nicht durchhaltbar, ne? Das merkst du. Wir haben ja alle dann irgendwo so eine begrenzte Aufnahmekapazität, ne? Das ist halt, wenn du dann, das haben wir schon bei den ersten Monaten gemerkt, ne? Wenn du 3 Monate oder 6 Monate versuchst, jeden Tag irgendwelche Sehenswürdigkeiten zu sehen, das geht halt überhaupt nicht, weil irgendwann sind alle platt. Das war jetzt ganz gehäuft an der Ostküste in den USA auch, gerade mit den Städten Washington, New York, Philadelphia, da hast du halt sehr gebündelt einen Haufen Sehenswürdigkeiten und einen straffen Plan. Da hast du schon gemerkt, wir brauchen zwischendrin immer auch mal Ruhetage, ne? Wo wir einfach mal gemütlich ein bisschen rumlaufen, ne? Und nicht noch in irgendwo ein Museum oder was weiß ich dann auch gehen, ja. Oder einfach mal ein bisschen in der Natur wandern, was ja dann in Costa Rica halt besonders schön auch ist,
ja,
weil das
Fall.
Ist für mich ja. Definition von wunderschöner Natur, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, und da gibt es natürlich, wenn da noch so irgendwie so ein Leguan mal vorbeirennt oder ein Faultier sich zeigt, dann ist das natürlich nochmal auch für die Kids immer ein Highlight. Ich kenne aber auch Weltreisende und da frage ich mich halt immer, wie die das machen, die wirklich ein Land nach dem anderen so abhaken. Und irgendwann ist es doch völlig austauschbar, denke ich mir, wenn du jetzt zum 100. Mal irgendwie am Strand bist, die Stadt anguckst, irgendwas, also man kann es ja manchmal auch verfolgen auf den Social Media Kanälen, du denkst so, wow, also wisst ihr selbst eigentlich noch, wo ihr seid, weil ist das irgendwie nur noch so ein Abhetzen und nicht irgendwo mal ankommen, das finde ich dann manchmal so ein bisschen schade und kannst du mit Kindern sowieso nicht durchziehen, aber auch ich als Erwachsener, du sagst ja genau das Gleiche, ne, würde man das ja irgendwie auch nicht mehr alles fassen. Ne? Ich merke es ja auch manchmal selbst, wenn ich von einer langen Reise nach Hause komme, dass ich immer so ein bisschen Zeit brauche, um diese eine Reise zu verarbeiten. Wenn ich jetzt irgendwie eine nach der anderen aneinanderreihe und da durchhetze, ich glaube, dann kannst du es gar nicht mehr wertschätzen. Ne?
Ja.
Aber Costa Rica hat euch gut gefallen, entnehme ich dem, ne?
Hammer, ja, Hammer. Also haben sogar eine Unterkunft da, in die wir uns verliebt hatten. Das heißt auch dieses zweite Mal rüberhoppen aus den USA, ne, um dann wieder einzureisen. Da haben wir dann quasi in einer Lodge in Richtung Pazifikküste auch gewohnt, die einfach für uns alles hatte, ne? So, da war dann toller Pool mit dabei, toller Gasgrill mit dabei, das ist dann für mich immer ganz auch ganz
wichtig,
cool.
Genau,
ja. Und toller Gastgeber auch und Natur, ne? Also das ist halt, was du von da für Tieren begrüßt wirst und für mich war Highlight immer diese roten Aras, weißt du, ob ihr da Glück hattet, die auch zu der Pazifikküste geht, ist ja auch ganz gut. Da hatten wir auch irgendwann mal eine Unterkunft, da hast du echt am Frühstückstisch gesessen und jeden Morgen sind dir dann, was weiß ich, 10 rote Aras da über den Frühstückstisch geflogen, das ist schon richtig cool. Also naturmäßig hat uns super gefallen. Ja, und auch sonst, ne? Also gibt da ja einiges dann auch zu sehen. Die Menschen waren super nett zu uns, ja. Gibt so, wenn man manchen gelesen, wenn man so auch andere Reiseberichte liest, dass die ein bisschen überrascht waren, dass sie nicht so freundlich zu denen waren. Wir fanden es super, ne? Also weil die auch ehrlich freundlich irgendwie waren. So in Asien hatten wir oft so den Eindruck, ne, da die lächeln dich einfach komplett an, solange bis sie merken, dass sie an dir kein Geld auch verdienen und dann ist halt auch Schluss. Ja. Das mag aber, wie gesagt, sehr unterschiedlich sein und sind halt super subjektive Erfahrungen. Und wir haben halt super positive Erfahrungen mit den Costa Ricanern gemacht, weil wir überall total herzlich dann auch dann empfangen wurden, ja.
Ja, vielleicht macht es auch einen Unterschied, dass die auch merken, dass man anders reist, ne? Und nicht irgendwie so ein Touribus einmal durchs Land brettert. Das hatten wir zumindest auch so diese Erfahrung gemacht, weil wir haben natürlich in unserer kurzen Zeit auch so die 2, 3 Hotspots angeguckt. Also wir waren am Arenal, Monteverde und waren dann noch im Manuel Antonio, dem Nationalpark. So, das waren so die 3 Sachen, wo man sagen konnte, ja, das ist jetzt so ein Sightseeing-Hotspot. Wobei wir auch im deutschen Sommer da waren, das war also da eher ja auch Nebensaison, ne? Also das heißt, es waren kaum Touristen da, auch wenig Amis, die ja sonst gerne so um Weihnachten, Ostern da, das ist dann quasi deren Malle, ne, da mal rüber jetten. Und dann sind wir aber dadurch, dass wir die Pazifikküste entlang gefahren sind, sind wir halt auch an ganz vielen kleineren Orten vorbeigekommen, wo dann auch ganz wenig Tourismus war und da sind die Leute, glaube ich, dann nochmal so ein bisschen offener und interessieren sich für einen und habe ich auch so empfunden, also war sehr angenehm und wenn es nicht noch so viele andere Länder geben würde auf der Welt, die wir anschauen wollen, würde ich auch sagen, ach, da müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Also meine Jungs wollen da auf jeden Fall auch nochmal hin. Die sind ja auch quasi euer Alter, jeweils ein Jahr jünger, aber gleicher Abstand. Also die schwärmen da heute noch von, ne? Weil es einfach toll war, wenn du morgens aufstehst und auf die Terrasse gehst und dann, wie gesagt, ne, wir hatten da mal einen Tukan, der die Mango klauen wollte, ne? Und die Aras und so, also es ist schon der Knaller, ne? Absolut. Ja, und dann ging es rüber in die USA und ja, erzähl mal, also da habt ihr euch irgendwo im Süden, ich weiß gar nicht, wo, Florida oder wo, habt ihr gestartet, ein Wohnmobil geholt?
Genau. Ja, und das, also so auf den ersten Blick, ne, das war irgendwie 10 Meter lang, ne, so ja. Unfassbar. Also, ich meine, muss halt auch sehen, der Große, ne, der mit seinen 13 Jahren dann eben mittlerweile, der fordert schon ein Stück weit natürlich Privatsphäre ein. Ne? Das ist so, das Schöne ist halt, wir sehen diese Kinder jetzt sehr intensiv einfach, ne, so was passiert. Mhm. Und du siehst schon, der fordert einfach da Privatsphäre auch ein. Und dann der schläft dann in der Regel dann in dem Alkoven, über dem Fahrerhaus und sowas. Der hat dann so sein eigenes Reich, dass er da seinen Vorhang zumindest mal zuziehen kann. Und dieses 10-Meter-Teil war halt super windanfällig. Ne? Also wenn du irgendwie auf der Interstate da gefahren bist und jeder LKW, der vorbeigefahren ist, hat mich beinahe von der Bahn auch rausgehauen und sowas, wenn da dann so kam. Also super anstrengend, das zu fahren. Aber hat trotzdem auch natürlich einen Riesenspaß gemacht. Und das Kuriose ist aber, das ist für uns natürlich ein Riesenteil gewesen. Ne? Und du sagst, du hast ja auch diese Slideouts bewundert, ne? Dass der Wohnraum oder der 2 da gleich gehabt, da wurde Wohnraum und Schlafzimmer nochmal größer. So, und dann fährst du auf den Campingplatz und dann hast du einfach die kleinste Karre da, ne? Das ist voll abgefahren. Wir haben total, du kommst halt unglaublich schnell mit den Amerikanern da ins Gespräch. Und oft sind das Leute, die so mittlerweile in Rente sind, also junge, rüstige Rentner, die dann halt nicht mit so einem popligen 10-Meter-Teil wie wir unterwegs sind, sondern da gibt es so eine ganze, wieso, das sind eigentlich Reisebusse, die dann wirklich umgebaut sind als Wohnmobil, also völligst abgefahrene Teile, die dann 5 Slides irgendwie haben und dann hängt da hinten an diesem Bus nochmal ein Jeep dran oder ein Anhänger, wo das Boot draufsteht und noch ein Jeep hinten dran. Also da gibt's, wir haben die kuriosesten Kombinationen gesehen und damit bereisen die dann ihr eigenes Land und wie gesagt, wir waren halt dann immer irgendwie, da kriegst du schon ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe, wenn du mit deinem Mini-Ding da stehst im Vergleich, aber für uns war es natürlich dann auch eine Riesennummer, ne?
Aber wie habt ihr das in den Städten denn gemacht? Also ihr müsst ja mal am Supermarkt anhalten. Also da stelle ich mir vor, da mit so einem Ding rumzumanövrieren. Oder?
Also von der Route her war gerade dieser erste Teil relativ einfach, weil wir von Florida quasi an der Golfküste, am Golf von Mexiko entlang gefahren sind. Und damit war die erste größere Stadt für uns New Orleans, wo wir dann eben Stopp gemacht haben. Und es gibt eine total coole App auch, das heißt Harvest Hosts. Das ist im Prinzip, du hast die App und dann kannst du auf Bauernhöfen, bei Brauereien, bei Geschäften auf dem Platz auch stehen, kostenfrei. Also zahlst irgendwie für diese App irgendwie eine Mitgliedsbeitrag. Und die bitten halt darum, dass du irgendwie dann einen Kauf dann auch tätigst.
Okay, ja, das kenne ich aus Frankreich und Deutschland, gibt es genau. Das ja auch, ne? Aber ja, das gibt es ja auch, das ist ja cool.
Ja, das ist richtig cool und ist auch echt im Wachstum da, weil das gibt es wahrscheinlich noch gar nicht so lang bei denen. So, und dann kannst du dir bei den Städten und die einzig große Stadt, die wir, oder größere Stadt, war dann eigentlich New Orleans. Da haben wir dann, und Las Vegas, da komme ich aber gleich noch dazu. Und da haben wir erst so den Stopp gemacht und konnten da bei einer Brauerei stehen und mussten dann halt, das war ein bisschen ab, und sind dann aber in die Stadt reingefahren mit einem Uber oder sowas.
Okay, also achso,
So, und ansonsten sind wir quasi bei diesem ersten dreimonatigen Trip gerade durch den Südwesten, weil wir relativ zügig dann diese Golfküste gemacht haben, durch Texas gefahren sind und dann aber uns echt in Arizona, Utah, New Mexico da auch echt verliebt haben, weil es ja da die unfassbarste Natur auf so, naja, engem Raum ist es jetzt nicht. Du fährst halt schon immer mal 400 Kilometer zwischen den einzelnen Teilchen da. Aber so abwechslungsreich auf so kleinem Raum. Und da war es halt wirklich genial, weil gerade in diesen Staaten kannst du quasi überall frei stehen, ne? Stellst dich einfach mit deinem Camper hin. Ja, und bist dann da in der freien Natur an den schönsten Plätzen. Ja, das ist schon cool. So, und dann Städte, ansonsten lagen dann auf der Route nur noch Las Vegas. Las Vegas ist auch überraschend gut ausgebaut. Wir haben uns gezielt ein Hotel rausgesucht, die einen riesigen Parkplatz haben, wo wir dann auch, wir haben dann die ich glaube, 3 Nächte oder so in Las Vegas haben wir dann in dem Hotel übernachtet und hatten aber diesen kostenfreien Parkplatz dann für den Camper, der stand direkt davor. Das war super, ja, auch wenn es eine sehr verrückte Stadt so irgendwie ist und uns doch ein bisschen überfordert hat. Also da muss man, glaube ich, wissen, was da auf einen zukommt, dann geht's
wieder. Ja, ja, Das ist also, mir hat das auch, ich war, glaube ich, ja, ich war tatsächlich zwei oder dreimal sogar da, aber es war natürlich nicht gezielt nach Las Vegas, sondern es war, lag halt immer auf dem Weg, ne, Richtung Grand Canyon oder in die Nationalparks da weiter. Da liegt es halt immer, das ist so der letzte Stopp vor der Wüste oder nee, mitten in der Wüste, ne? Aber man ist auch ganz froh, fand ich jedenfalls, nach dieser stressigen Stadt dann wieder weiterfahren zu können. Und man muss sich das mal angeguckt haben, ne? Aber ja, auf jeden Fall.
Nehmen wir, was du sagst, ja.
An der Ostküste war es dann ein Stück weit unterschiedlich. Da sind wir zwar auch wieder in Florida gestartet und dann quasi die Ostküste hochgefahren, aber das die ersten 4 Wochen mit dem Mietwagen, ne, weil wir schon gesehen haben, also das war, glaube ich, auch eine Preisfrage. Das war super Hochsaison der Amerikaner, jetzt im Juli, August oder so. Da war das einfach schlichtweg nicht bezahlbar, da sich einen Camper zu nehmen. Es waren auch kaum welche verfügbar. Das ist so ähnlich wie bei den Mietwagen, gab es auch ein bisschen Problematiken. Ne? Und das erste Stück, wie gesagt, von Florida bis nach Washington D.C. sind wir im Mietwagen hochgefahren, haben diese ganzen Südstaaten und Plantagen und was weiß ich. Das war irgendwie auch dann optimaler mit einem Mietwagen. Haben dann den Mietwagen abgegeben in Washington, und Washington, Philadelphia, New York haben wir komplett mit öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht, ne, Zug, und hatten dann erst ab New York wieder einen Camper und sind dann quasi von dem bis nach Chicago und dann oben an der kanadischen Grenze entlang gefahren, um so ein bisschen Indian Summer dann zu erleben, dann in Maine und dann wieder am Ende runter. Und die Straßen sind riesig, also wie gesagt, unser popliges 10-Meter-Teil hat nie irgendwie ein Problem gehabt auf Straßen, auf Parkplätzen auch nicht, weil wenn wir einkaufen waren bei Walmart, da ist einfach Platz. Ne? Ist einfach riesig fett und du kannst dich überall hinstellen, und das hat schon einen Grund, warum es da diese Wohnmobile gibt und nicht hier, weil hier ist das in Deutschland ja eher dann herausfordernd, da mit so einem Monster da zu fahren. Ja.
Ich hatte mal irgendwo in Frankreich, kam mal so ein Winnebago an, auf so einem Campingplatz, und ich dachte, um Gottes Willen, wie will der hier überhaupt, also ich einigermaßen vernünftig hinstellen. Ich hatte mit meinem 7-Meter-Ding schon Probleme, da musste manövrieren, dachte, also das wäre mir viel zu stressig, da kannst du ja nirgends so lang fahren.
Vor allem die Blicke noch von den anderen Campern.
Ja, genau. Ne?
Du kriegst schon ein paar rollende Augen.
Da ist es ja eher umgekehrt. Da denkst du, mein Gott, was ist das denn für einer? Was hat der denn für ein Monster? Ne? Ja, gut. Nee, aber das finde ich als reizvoll an den USA, und wir überlegen auch irgendwie, ob wir da nochmal, ja, ich hätte nochmal große Lust, da hinzufahren, den Jungs einmal zu zeigen. Ich habe das früher nach dem Abi gemacht mit einem Kumpel, da haben wir dann uns, durch Zufall haben wir in San Francisco einen Mustang bekommen, einen Mustang Cabrio, und war nicht so geplant, es gab ja damals noch kein Internet und wir hatten eigentlich ein ganz anderes Auto gemietet über hier so einen Katalog und so, ich weiß gar nicht mehr, wie wir das genau gemacht haben damals, haben wir angerufen, das war einfach ein ziemlich uncooles Auto, und dann hat dann der Vermieter guckte uns an, meinte, hör mal Jungs, gib mir hier $100 mehr und ihr könnt den Wagen haben. Und dann stand da so ein Mustang Cabrio und ich habe noch nie so schnell mein Portemonnaie gezückt. Und
dann Jackpot, ja,
mit 21 dann mit diesem Mustang losgefahren. Der sah hinterher nach 4 Wochen auch nicht mehr ganz so schön aus, weil wir sind damit auch hier im Monument Valley und so einfach überall lang gefahren. Auch ganz peinlich hier durch Beverly Hills, hier Musik Arm aus dem Fenster, und dann dachten wir sind die coolsten. Naja, aber das Tolle ist ja wirklich, du fährst halt lang und du startest morgens irgendwie in der Sonne und mittags bist du plötzlich im Schnee und abends bist du schon wieder woanders, weil diese ganzen tollen Nationalparks und Landschaften, das ist so abwechslungsreich, dass du ja gefühlt irgendwie zig Reisen in dieser einen Reise unterbringen kannst. Ne? Und das habe ich auch bei euch gesehen, da ich weiß noch, das war irgendwie so eine ganz helle Wüste, ne, wo es irgendwie ganz weißer Sand war. Man dachte, wow, das ist jetzt irgendwie, ihr seid komplett im Weißen gelandet. Und dann, ne, und dann auch diese tollen Bilder dann hinterher von der Ostküste, habe ich auch noch in Erinnerung. Also wirklich klasse. Ganz kurz noch, wie war es denn mit der Sicherheit? Habt ihr euch da irgendwie, gab es da irgendwie Probleme? Habt ihr euch irgendwie mal unwohl gefühlt, wenn man sich irgendwo hinstellen konnte? Oder war das dann so weit vom Schuss, dass, ja, ihr seid ja nicht in Ghettos gefahren, habt euch da irgendwie an die Hinterhöfe gestellt. Also gab es da irgendwie Bedenken?
Überhaupt nicht. Also das ist ganz schnell beantwortet. Also es gab nirgendwo, ich lasse dich mal ganz kurz nochmal nachdenken, nee, aber haben nirgendwo eine Situation gehabt, wo wir uns unwohl gefühlt haben. Also wir haben in Chicago ist ja schon eine Stadt, wo man so ein bisschen aufpassen sollte, in welches Viertel man dann geht. Da gibt es quasi für Camper, die in Chicago stehen wollen, nur eine Möglichkeit. Das ist ein riesen Messeparkplatz. Und das hat aber den Vorteil, wenn du dann da stehst, und da haben wir dann auch gestanden, da hast du immer 4, 5, 8 oder 10 andere Camper auch stehen. Und das ist super easy. Und in der freien Natur haben wir nie Angst vor Sicherheit gehabt oder aus Sicherheitsgründen Angst gehabt. Es gab so ein paar Szenen in ich glaube, in Arizona war das. Da haben wir so ganz extreme, nicht Sandstürme, aber heftige Winde dann auch gehabt, wo das ganze Wohnmobil hin und her gekippelt hat mit seiner riesen Angriffsfläche da auch. Aber das, da gewöhnt man sich auch irgendwie dran. Und die Hitze war tough teilweise, ne? Also wir waren Anfang Juni in Las Vegas. Da hatten wir geschmeidige 46 Grad. Wie gesagt, wir waren ja Gott sei Dank im Hotel erstmal und haben dann aber draußen noch ein bisschen vor Las Vegas gestanden und sind dann aber ruckzuck nach Kalifornien rüber und haben tatsächlich Death Valley ausgelassen, weil das wäre zu dem Zeitpunkt einfach nicht möglich gewesen. Ja, also ne, muss man sich immer ein bisschen, das ist so das, was wir auch lernen auf dieser Reise, sich einfach so an der Natur zu richten, ne, so an wie halt die jeweilige Situation ist oder das jeweilige Wetter oder vor allem die jeweiligen Gefahren, die du dann auch hast, ne, musst schon drauf einstellen, also hier so am Golf von Mexiko entlang zu fahren in den USA und jetzt keine Hurricane-App zu haben, wenn du im August unterwegs bist, ist halt schon ein bisschen eine Herausforderung, ne, und deswegen, das gehört halt auch zu der Reiseplanung mit dazu, also so wie du ja auch immer dann, glaube Großteil der Planung eben dann der Reisen bei euch übernimmst, ist das so auch dieser organisatorische Part dann meins. Jenny schreibt dann drüber im Blog, aber so vorne bin ich eigentlich so am Anfang des Prozesses. Und da gehören halt auch diese Apps dann mit dazu, weil wir natürlich dann, wenn wir mit unseren Familien reisen, natürlich auch nochmal eine ganz andere Verantwortung haben, als wenn wir jetzt als irgendwie 21-Jähriger im Mustang alleine unterwegs sein.
Ja, ja, genau, da war alles egal. Ne? Da, ne? Ja. Nee, aber das stimmt schon. Also man muss sich da tatsächlich auch auf die Gegebenheiten einstellen und darf dann manchmal nicht so ganz blauäugig langlaufen. Also wir sind auch mal mit dem in Japan mit, hatten wir einen Camper gehabt und sind da in einen Taifun geraten. Und das war halt kein 10-Meter-Ding, das war so der gefühlt 3,50 Meter, wo wir zu viert lagen und wir hatten so ein Ausklappzelt und das war einfach nicht möglich, ein Ausklappdach, das war einfach nicht möglich, das auszuklappen. Und ich habe mich dann unter eine das Tankstellendach gestellt, damit es einigermaßen windgeschützt ist und ich musste dann, weil das Ding so klein war, irgendwie am Beifahrersitz pennen, was nicht möglich war und das war eine der schlimmsten Nächte, weil da weiß er dann Bescheid, was so Naturgewalten ja bewirken können. Das kommt ja leider Gottes jetzt langsam auch rüber zu uns, dass auch manche Sachen immer heftiger werden, aber das ist für uns trotzdem noch ungewohnt. Man muss es lernen, ne, damit umzugehen.
Ja, aber gerade so Nummern dann auf dem Beifahrersitz und so, ich glaube, das ist doch auch mal immer das, was Reisen ausmacht, oder? Das sind die geilen Geschichten, die du dann irgendwie so auch mitbringst und sagst, ey, super, ne? Also hier, das hatten wir auch in Palermo, sind wir angekommen und in Palermo, also da sind wir im Schiff, kamen wir von Sardinien, glaube ich, letztes Jahr. Da haben wir innerhalb von eines Vormittages nur verrückte Geschichten auch erlebt, ne? Also von, dass uns dauernd du bist dauernd mit irgendwelchen Leuten in Kontakt gekommen, morgens um 9, bis hin, dass wir auf einmal ein total spannendes Gespräch über 2 Stunden mit einem Obdachlosen auf der Straße hatten, der Deutscher war. Und der anfangs irgendwie wie Jack Sparrow auf der Straße so auf und zu kam, barfuß und so, und da sind wir mit dem ins Gespräch gekommen. Und das sind halt so die Geschichten, glaube ich, von denen Reisen dann auch immer lebt. Ne? So wie du vorhin gesagt hast, naja, ist es das irgendwie jetzt eine Sehenswürdigkeit nach der anderen abzuklappern? Ich glaube, dann genau solche Stories, ne, und auch mal ein bisschen Action, ich weiß nicht, ob ein Taifun eine Action ist, die ich jetzt suchen würde oder sowas, aber genau so die Geschichten sich dann gegenseitig zu erzählen, ich glaube, das ist so das, was auch Reisen ausmacht, ne? Oder?
Absolut, das ist ja das Reizvoll, weil ich unterscheide ja auch immer, also was machen wir denn in Sommerferien? Machen wir Urlaub oder machen wir Reisen? Wir haben tatsächlich jetzt in den Herbstferien das erste Mal seit Ewigkeiten Urlaub gemacht. Also das, weil ich war auch durch und wir hatten einen in Anführungsstrichen anstrengenden Sommer, weil wir durch die Alpenländer und Österreich getourt sind unheimlich viel Mountainbike gefahren, haben ganz viele verschiedene Ecken da erkundet und jetzt waren wir gesagt in den Herbstferien einfach mal 2 Wochen haben wir uns eine ganz kleine, abgelegene Pension auf Kreta gesucht, wo kein Mensch war und haben einfach mal nichts gemacht. Wir hatten da auch Abenteuer, weil dann kam auch wieder ein Sturm und Erdbeben, wir hatten keinen Strom, wir hatten kein Licht, dann saßen wir da plötzlich und dachten, ach komm, jetzt haben wir schon wieder unser Abenteuer, obwohl wir doch Urlaub machen wollten. Na, aber Urlaub heißt halt einfach auch mal sich, dann erlebst du vielleicht auch gar nicht so viel, unweigerlich, weil du bist halt irgendwie, ne, irgendwo unterwegs. Wenn du reist, kommst du einfach mit den Menschen ins Gespräch oder in Kontakt, oder du erlebst halt eben Dinge, da kannst du natürlich hinterher drüber lachen. Ich habe könnte zig Geschichten erzählen, du wahrscheinlich auch, wo ich in dem Moment da gedacht habe, Mist, warum muss ich das jetzt hier erleben? Aber im Nachhinein kannst du halt immer spannende Sachen erzählen, und das macht's halt aus. Was, ne? Also völlig abgefahrene Geschichten, auch manchmal riskante und krasse Geschichten, aber das gibt's halt irgendwie, und das finde ich halt das Reizvolle, diese Erlebnisse zu sammeln. Ne? Und da habt ihr natürlich dann ganz andere Möglichkeiten, weil man auch einfach dafür braucht man auch Zeit, ne? Und das geht halt eben nicht durch zu hetzen, weil dann erlebst du halt auch nichts. Du musst einfach ja auch dich drauf einlassen. Das ist ja Wahnsinn.
Da sind wir auch dankbar, ja. Also das ist so, das haben wir uns gerade so die letzten Monate, ist dieses Gefühl immer stärker. Diese Zeit oder dieses Bewusstsein für Zeit zu haben, dass das eigentlich das größte Geschenk ist, was wir uns da gemacht haben, das ist schon ein cooles Gefühl und so. Also, ne, ja. Und das sorgt dafür, dass wir unglaublich dankbar sind, dass wir halt einfach auch diese Möglichkeit haben, das dann so zu machen, wie es ist. Weil du, so wie du sagst, das ist halt, ich würde es auch gar nicht Urlaub oder Reise nennen, sondern wir leben halt in wechselnden Ländern, ne, so. Mhm. So würde ich das am ehesten vielleicht definieren. Und das ist schon, auch wenn du nicht ganz, also du hast immer mal wieder Kontakt zu der Familie und lernst den dann da kennen oder die Geschichte, aber es ist ja trotzdem immer noch kein sehr, also wir leben ja nicht mit einer Familie in der Regel dann zusammen. Das hat nochmal eine ganz andere Dimension. Ne? Das ist so das, was wir so bei unserem Jüngsten merken. Das ist so der diese sozialen Kontakte am ehesten von allen einfordert. Ne? Das ist so der sofort aber auch die Kontakte knüpft irgendwo, und dem es dann am schwersten fällt, sich nach 3 Tagen oder je nachdem, wie so eine Station dann auch, wie lange die dann geplant ist oder sich ergibt, dann auch wieder zu gehen. Ne? Also der kämpft dann schon damit. Und deswegen kann es durchaus sein, dass wir nächstes Jahr mal so eine Etappe irgendwo einbauen, dass wir zumindest mal 3 oder 6 Monate an einem Ort sind. Keine Ahnung, ja, also soweit planen wir nicht, soweit können wir auch, kann kleiner momentan, glaube ich, dann immer planen, wo es dann so hingehen kann. Wir versuchen nur zumindest Langstreckenflüge jetzt zu vermeiden und uns, wie gesagt, möglichst auf dem Landweg zu bewegen, und wenn fliegen, dann maximal 4 Stunden so. Das ist so das, was wir noch als angenehm empfinden.
Ja, oder gut, wenn, so wie ihr es jetzt gemacht habt, einmal rüber über den Teich, und dann seid ihr da auch erstmal eine gewisse Weile und nicht nur irgendwie eine Woche, ne? Das, ich glaube, das ist auch so eine Sache. Ja, das ist natürlich auch ein Thema, was uns umtreibt, weil wir haben halt leider nicht so viel Zeit. Und dann ist halt immer die Diskussion, ja, wollen wir es nochmal wagen mit dem Langstreckenflug, und wie lange können wir dann vor Ort bleiben, weil ja, das hat sich halt einfach geändert, und auch das Bewusstsein hat sich natürlich geändert. Aber das war auch noch eine Frage, die ich hatte, die soziale Kontakte, weil ich merke, dass halt so bei unseren Jungs so mit zunehmendem Alter verliert so der Familienbund oder das Interesse an den Eltern, so, ja, das sinkt ein wenig, und es wird dann halt immer gemeckert und gesagt, ah, ich will aber lieber in den Sommerferien zu Hause bleiben, mit den Freunden unterwegs sein, oder es wird dann zumindest dann, wenn wir im Urlaub sind, dann immer irgendwie gechattet oder sich trotzdem ausgetauscht. Also da haben wir tatsächlich Themen, die wir gar nicht so sehr auf dem Schirm hatten, dass die Jungs teilweise gar nicht mehr so große Lust haben, so viel zu reisen, oder wir müssen sie halt dann überzeugen. Wie ist das bei euren Jungs? Also oder habt ihr schon frühzeitig den Absprung geschafft, dass sie sich quasi schon dran gewöhnt haben?
Jein, also die sind einfach komplett unterschiedlich. Ne? Bei dem Großen musst du dir so vorstellen, wenn der in der Krabbelgruppe war oder im Kindergarten, dann hat der in der Regel nicht gespielt, der hat bei den Erwachsenen gesessen und mit denen gequatscht.
So ein Typ. Ja, die gibt's ja auch, die Kinder. Ja, Kinder.
Genau, so. Ja, ja. Und damit ist, glaube ich, alles schon so gesagt. Wie gesagt, der kann oft mit anderen Kindern weniger anfangen, als wenn er einfach mit Erwachsenen jemanden zum Quatschen und sowas hat. Ne? Und das finden wir relativ schnell dann eben auch. Oder er hat uns, ne? Wo er dann auf Augenhöhe dann einfach auch mit uns irgendwie sprechen kann. Und du hast schon gemerkt, wie gesagt, der wird 13, der ist 13, da passiert hormonell was, ne? Da gibt es auch mal herausfordernde Situationen, und in dem Alter versucht man natürlich, haben wir ja genauso gemacht, seine Grenzen einfach mal auszutesten, und dann scheppert es halt mal, ne? Und das war eine Phase letztes Jahr beim ersten oder dieses Jahr zum ersten Mal im Wohnmobil, da bist du auf keine Ahnung, wie viel Quadratmeter das Teil hatte, aber nicht genug, um sich aus dem Weg zu gehen in so einer Situation. Mhm. Das ist schon ein Stück weit herausfordernd. Aber dadurch, dass man dann so eng irgendwie zusammen ist, bleibt ja gar keine andere Möglichkeit, sowas auch nicht auszudiskutieren, will ich jetzt sagen, aber vernünftig damit umzugehen. Und das klappt gut. So, und wie gesagt, bei dem Julian mit seinen 10 Jahren, da merkst du schon, ne, wie gesagt, der fordert diese Kontakte einfach ein und da müssen wir für uns einfach Lösungen finden. Wie hat der weiter Spaß am Reisen, was er allemal hat, aber wie können wir trotzdem noch mehr dafür sorgen, dass der diese sozialen Kontakte dann hat? Und weil wir natürlich eine Verantwortung als Eltern haben, nicht nur für die Bildung der Kinder, das ist so das, was sich dann über die Zeit eingespielt hat, sondern eben auch, dass die Kinder sich natürlich auch vernünftig und altersgerecht entwickeln können. Und da gehören sicherlich soziale Kontakte auch mit dazu. Und das merken wir jetzt hier, weil wir eben zu Gast jetzt in Deutschland mal für 6 Wochen auch sind und unseren jährlichen Zwischenstopp dann eben auch mal hier machen. Und der hatte gestern tatsächlich die Möglichkeit, in seine alte Klasse mal wieder reinzugehen. Da wurde ein Kontakt hergestellt über die Lehrerin und den Elternbeirat. Und da war der einen Tag zu Gast in seiner Klasse. Und danach hat er sich gleich noch mit 4 anderen Jungs verabredet. Und da siehst du, da blüht er auf. Und das sind so Dinge, auch wenn wir zu jeder Entscheidung stehen, die wir getroffen haben, ne, von Hausverkauf, Jobkündigen und so weiter. Das ist so das, was uns noch beschäftigt, wo wir sagen, das sollte irgendwie anders werden. Aber die Lösung haben wir halt einfach noch nicht. Ne? Also wir hinterfragen uns da permanent und jeder weiß in der Familie, jeder hat ein Vetorecht und jeder von uns 4 kann sofort diese Reise beenden. Ja? Also wenn einer sagt, es geht gar nicht mehr, dann kann er die Hand heben und dann reden wir nochmal drüber und dann kann es eben sein, dass diese Reise beendet ist. Und wie gesagt, das ist so bei dem Jüngsten, bei dem Julian tatsächlich der das am wahrscheinlichsten macht. Und das beobachten wir halt einfach. Ne? Wir sind eng zusammen und muss mal genau schauen, wie geht das weiter.
Ja, finde ich aber super, so wie das Schild, dass wir da rangeht, ne? Weil jeder hat ja quasi auch sein Recht und wenn die Kinder sich auch trotzdem entfalten können und dass man das halt auch am Schirm hat, ne? Und finde ich aber gut, so wie er das macht. Jetzt hattet ihr ja ursprünglich eigentlich gesagt, ihr wollt nur ein Jahr reisen. Wie habt ihr den Switch hingekriegt? Also, dass man nach einem Jahr oder so, oder gerade auch zu dieser erschwerten Bedingung mit Corona, dass man dann merkt, ah, das reicht uns nicht, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Dass man sagt, weißt du was, wenn wir jetzt schon unterwegs sind, dann öffnen wir das jetzt einfach Open End. Wie ging das dann? Konntet ihr die Kinder dann komplett von der Schule abmelden? Wie habt ihr es dann gemacht? Also, unterrichtet ihr die Kinder unterwegs? Also, ich bekomme das ja mit, das teilt ihr auch immer sehr schön und auf jeden Fall interessant, dass ihr da aktiv auch seid und euch wirklich da um die Kinder kümmert und Reize setzt. Wie ist das da gekommen? Vielleicht kannst du das mal erzählen.
Genau, also das war schon erstmal das Thema Schulbeurlaubung. Ja. Ne? Und wir hatten, oder beide Jungs hatten eine Schulbeurlaubung, ist halt super bundesländerspezifisch erstmal. Und in Hessen, ne, wir kommen aus Hessen, war das so, dass die Schulleiter das zu dem Zeitpunkt selbst entscheiden konnten. Das wussten die gar nicht, dass sie das selbst entscheiden konnten. Ende vom Lied war aber, die haben tatsächlich für ein Jahr eine Schulbeurlaubung ausgesprochen. Das war für uns natürlich eine schöne Möglichkeit. Ne? Auch die haben gar nicht groß jetzt gesagt, ey, und mach das und nehmt das mal. Material. Die Kinder werden so viel in dem einen Jahr lernen. Wir schauen einfach, wie es dann ist und gucken, was dann passiert. Also keine vollen Aufgabenhefte jetzt irgendwie. So, und nach dem einen Jahr, wo wir dann eben gesagt haben, also es wird für uns irgendwie diese Reise weitergehen, hätten die tatsächlich, natürlich aufgrund der besonderen Situation, dass die meisten Kinder eh zu dem Zeitpunkt zu Hause waren und von zu Hause unterrichtet wurden und wie auch immer, hätten die tatsächlich nochmal gesagt, also ne, so ein paar Monate können wir euch schon noch geben. Und da haben wir aber gesagt, naja, wir können das überhaupt nicht sagen, wie lange diese Reise gehen wird. Und deswegen war dann eben die Frage, was ist die Konsequenz? Und die Konsequenz, wenn du dann eben weiterreisen willst, in Deutschland gemeldet bist, ist halt die Konsequenz zu sagen, naja, da musst du dich abmelden aus Deutschland. Und das hörte sich sehr groß erstmal an, sind aus Deutschland abgemeldet und was weiß ich. Aber war es am Ende gar nicht. Der Prozess war dann, ich bin alleine zu unserer Stadtverwaltung gegangen, konnte selbst für Jenny mit unterschreiben, habe uns alle abgemeldet, dass wir keinen Wohnsitz eben in Deutschland haben, den wir ja auch tatsächlich nicht haben, weil, wie gesagt, wir immer nur dann probeweise die Schwiegereltern dann hier die Wohnung mehr oder weniger freiräumen und wir dann irgendwie hier unterkommen können. Aber das ist halt eher Ausnahmesituation, kein Dauerzustand. So, und dann war das eine Unterschrift geleistet, dann waren wir abgemeldet und diese Abmeldebescheinigung haben wir an die Schule Schule geschickt und die Schule hat dann gesagt, gut, und damit ist jetzt ne, auch erledigt. So. Und damit hast du keine Schulpflicht mehr. Also Deutschland abgemeldet, hast du dann eben keine Schulpflicht mehr. Und für uns war dann nur noch die Frage, wie können wir dann von unterwegs noch Geld verdienen? Wie gesagt, unsere Firma, die ist weiterhin in Deutschland und darüber im Prinzip können wir dann laufen lassen, das, was so an Erträgen möglicherweise kommt. Und also wir haben quasi mit diesem Schritt, uns abzumelden aus Deutschland, keine Schulpflicht mehr zu haben, natürlich die Verantwortung auf uns dann genommen, ne, dafür zu sorgen, dass die Kinder irgendwann dann quasi den Schulabschluss extern ablegen können, was ja auch in Deutschland geht, den sie dann brauchen, möchten wir auch immer und je nachdem, wie sie sich bis dahin entwickelt haben. Und dann startete ein Prozess im Prinzip schon von Anfang an, wie soll dieses, wir nennen es mal Travel Schooling, Homeschooling, keine Ahnung, ob man dem Namen geben überhaupt muss. Wir haben viel ausprobiert, von am Anfang sehr eng an den Schulbüchern irgendwie dran und sehr viele Fächer irgendwie bis hin zu dem Status quo, in dem wir momentan sind, der da heißt, wir versuchen die Kinder immer altersgerecht in Mathe fit zu halten, weil wenn natürlich einer die Hand hebt und sagt, ich will jetzt wieder zurück und ich will wieder nach Deutschland, glaube ich, ist einfach in Mathe so die größte Herausforderung. Ja. Da baut einfach zu viel aufeinander auf. Und dasselbe gilt für Deutsch, Rechtschreibung, Zeichensetzung, so einfach diese, glaube ich, wichtigen Basics, ne? Briefe schreiben, Postkarten schreiben und sowas, ne, gehört ja auch irgendwie mit dazu. So, das sind die beiden Fächer, die wir tatsächlich, ich nenne es mal, unterrichten. Also wir haben da Hefte tatsächlich mit dabei, nehmen auch die deutschen Schulsachen jetzt eben mit für das nächste Schuljahr und setzen uns dann mit den Kindern dann auch gemeinsam hin und machen das. So, dann kommt Englisch als Fach irgendwie, was jetzt nicht klassisch von uns unterrichtet wird, sondern einfach natürlich durch 6 Monate USA gerade der große, riesige Sprünge einfach gemacht hat, was Thema Englisch betrifft. Und jetzt beispielsweise, wenn er irgendwelche Serien gucken will, die dann eben auch konsequent auf Englisch gucken will, muss, keine Ahnung, lassen wir mal so dahingestellt. Ne? Also ist der Deal, du kriegst einfach ein bisschen mehr Medienzeit und wenn du die Medienzeit auf Englisch nutzt, so läuft das. Und bei dem Jüngeren, den führen wir so ein Stück weit jetzt eben auch hin. So, und alle anderen Fächer, die ergeben sich aus unserer Sicht aus der Reise. Ja. Weil ob das George Washington und die amerikanische Geschichte war oder ob das die Anatomie des Faultiers, gut, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so die Artenvielfalt in Costa Rica oder so ist, das ergibt sich einfach auf der Reise und wir reden so viel miteinander, weil sich immer wieder Fragen für jeden von uns ergeben. Auch Fragen, die Jenny und ich uns stellen, wo wir sagen, ach, das ist ja auch nochmal, ne, wie funktioniert das eigentlich? Und das kriegen die Kinder halt zwangsläufig immer mit. Und so ist das ein ständiger Dialog von Themen, die wir mal mehr oder weniger strukturiert erarbeiten. Die Jenny und ich ticken da sehr unterschiedlich, das musste sich auch erst einschwingen. Ich will immer alles strukturiert und klar und möglichst mit Stundenplan haben. Und Jenny sagt, oh, lass die Kinder sich mal ein bisschen freier entfalten. Und so haben wir, glaube ich, echt mittlerweile einen guten Kompromiss gefunden, wie gesagt, den wir für uns dann Travel Schooling nennen, immer mit dieser Absicherung hinten raus, wenn wir nach Deutschland wiederkommen, dass die sich in das normale Schulsystem einfügen könnten, ja.
Ja,
genau, am Ende ist, wird man dann eben sehen. Und ob es überhaupt zu dem Fall kommt, ja.
Ja. Ja, total spannend auf jeden Fall. Ja, ich glaube auch, also ich bekomme es ja auch mit jetzt, wenn die Kinder anfangen, eine Fremdsprache zu lernen, ist die Motivation, wenn du unterwegs bist auf Reisen, ja viel größer, die auch anzuwenden. Das mag ja hier vielleicht ein bisschen trocken sein und wenn dann die Englischlehrer selber eine überschaubare Aussprache haben, dann denkst du auch so, mein Gott, wie sollen die Kinder das denn vernünftig lernen? Und dann bekommst du es plötzlich auf Reisen mit, wenn dann der Kleine plötzlich anfängt, sich auf Englisch mit jemandem zu unterhalten, dann sehen sie plötzlich auch einen Sinn da drin, ne? Das ist dann, glaube ich, auch das Interessante. Also gerade bei Sprachen finde ich das spannend. Ja, toll. Und habt ihr dann spezielle, oder nehmt ihr euch dann Zeit, sagt so hier jeden Vormittag 2 Stunden, oder macht ihr das irgendwie so, wie der Tag halt kommt und wie sich die Dinge so ergeben und dann, also geht da locker ran und ohne jetzt irgendwie so einen strukturierten Tagesablauf zu haben.
Naja. Also da hat Jenny Gott sei Dank so das Zepter in der Hand dann irgendwann gehabt, dass, wie gesagt, ich wäre der sofort sagt, ey, lass uns einfach morgens immer um 8 Uhr aufstehen, dann machen wir eine Stunde Stundenplan, ne, und lernen dann und so und dann geht's weiter und das ist, wie gesagt, passt überhaupt nicht zu Jenny, passt auch zum Beispiel nicht zu dem Jonas, zu dem 13-Jährigen, zu dem Julian schon eher, ne, und so muss man immer wieder individuell schauen, wie das ist, so. Und aber fester Tagesablauf, das gibt's so gar nicht mehr irgendwie bei uns, sondern wie gesagt, das wird zum Beispiel krass jetzt wieder in Island, wenn wir 2 Monate, wenn wir den Winter in Island dann wieder verbringen, da hast du halt 4 Stunden Sonne am Tag und Sonne heißt dann irgendwie so irgendwie am Horizont mal so ein bisschen rötlicher Himmel, ne? Also 4 Stunden Sonnenaufgang, Untergang, wie auch immer, mehr ist das halt nicht. So, und da bestimmt wieder die Natur dann unseren Tagesablauf, das haben wir letztes Jahr schon gemerkt, dass wir viel mehr schlafen. So, und irgendwie einfach auch später dann wach werden und dann kannst du nicht um 9 sagen, jetzt ist Mathe oder sowas, ne? Mhm. Was wir schon machen müssen ist, so ab 10.30 Uhr wird es dann ein bisschen hell, da würde ich zumindest ganz gern mal on the road irgendwie sein und vielleicht mal zu dem einen oder anderen Wasserfall fahren, aber diesen festen Tagesablauf gibt's nicht, das ist einfach, wird dann gemacht, wenn es irgendwie passt. Und wenn wir den ganzen Tag irgendwie in Arizona im Nationalpark oder so waren, dann macht das auch, und die irgendwelche Junior-Ranger-Hefte, also quasi das, was von den Nationalparks so an Lernmaterial tatsächlich Angebot mitgemacht haben, dann setzen wir die jetzt nicht noch hin, nur weil jetzt irgendwie das im Plan ist. Ne? So,
also, ja.
Das passt. Ja. Und das war natürlich in den USA echt cool, weil die ein sehr ausgeprägtes System an Homeschooling haben. Das heißt, in jedem Nationalpark, bei jeder Sehenswürdigkeit, gab es ja so ein Gift-Shop, ne, wo dann die ganzen Merchandise-Artikel und Kappen und Pullis und so gibt. Da hast du aber immer eine Riesenecke auch gehabt, die dann vollstand mit Büchern zum jeweiligen und Heften und für jedes Alter, ne, zu jedem Thema was. Und das war echt ein Paradies. Also da konnten wir dann zugreifen. Es war dann auch alles auf Englisch, coolerweise halt noch. Hast so 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und das war natürlich auch schön. Und das gehört dann einfach dazu, neben dem Mathe, Deutsch, Englisch natürlich die Augen offen zu halten, welche Themen bietet dir das jeweilige Land dann auch an. Und da haben wir ein Gefühl, glaube ich, dafür entwickelt. Und so haben wir alle mehr Spaß, als jetzt einen strikten Stundenplan zu irgendwelchen Themen zu machen, die, ja, ich will nicht sagen, die wir nicht für nötig halten, sondern die sich jetzt einfach nicht so einfach erschließen. Weil wenn du das Thema erlebst und siehst, ich glaube, dann bleibt es eh mehr dann im Köpfchen hängen, als wenn du es einfach nur im Buch liest oder so.
Ja, auf jeden Fall. Was sicherlich ihr auch häufig gefragt werdet, habt ihr vorher irgendwie im Lotto gewonnen? Habt ihr jahrelang gespart? Oder wie macht ihr das? Du hast eben mal angedeutet, Firma, seid ihr freiberuflich? Also wie finanziert ihr das? Beziehungsweise macht ihr jetzt auch quasi, habt ihr Freizeit oder müsst ihr unterwegs arbeiten? Oder wie könnt ihr das machen, dass ihr unterwegs auch noch Geld verdient? Oder?
Also es ist tatsächlich Top 2 Frage. Ne? Top 1 ist, wie läuft das mit den Kindern? Top 2 ist es mit dem Geld. Also erstmal, wie ist der Status? Wie gesagt, es gibt da eine Firma, über die im Prinzip, ich sag mal, unsere Taschengeldaktivitäten laufen. Das ist einmal der Reiseblock mit ein bisschen Affiliate-Einnahmen beispielsweise. Das Ding soll trotzdem weiter so authentisch wie möglich einfach bleiben. Und deswegen, da achtet Jenny immer drauf, dass nicht irgendwelche Werbebanner und so ich heimlich da drauf setze oder sowas. Ne? Und das ist auch gut so. Ne? Also das macht dann, glaube ich, den Blog auch aus. Und wie gesagt, das ist wirklich Taschengeld, was da kommt. Und ich selber habe einen Online-Kurs gebaut, so in der Zeit zwischen, dass ich bei meinem Arbeitgeber gekündigt habe und Start der Reise, da hatte ich 3-4 Monate Zeit, zum Thema Geldanlage. Also wie kann ich im Prinzip als Anfänger, der noch nichts mit Geldanlagen zu tun hatte und der irgendwie Geld auf seinem Tagesgeldkonto liegen hat und das jetzt irgendwie schlecht verzinst wird oder gar nicht oder negativ, wie kann ich denn auch mal alternative andere Anlagen kennenlernen? Ne? Da habe ich so einen Anfängerkurs gebaut und das sind im Prinzip die beiden kleinen Einnahmequellen, die uns, wie gesagt, so ein kleines Taschengeld erstmal machen. Der Hauptteil allerdings, und warum ist eben das Thema Geldanlage Thema dieses Kurses? Ich mache im Prinzip seit fast 25 Jahren, also seit meiner Jugend im Prinzip nichts anderes, als mich mit Wertpapiergeschäft, mit Geldanlagen zu beschäftigen. Wir sind beides ursprünglich gelernte Banker, ne, so ganz klassisch. Und ich bin aber nur Banker geworden, um mich noch intensiver mit Wertpapieranlagen beschäftigen zu können. Das zog sich dann quasi durch meine Karriere zumindest. Ich habe immer beruflich auch was mit Thema Wertpapiergeschäft und Börse irgendwie zu tun gehabt. Das ist echt eine Leidenschaft jetzt. Also nicht krankhaft so im Sinne von, ich bin voll spielsüchtig und sowas, sondern einfach, das sehe ich als meinen Job an, mich um das Thema Geldanlagen zu kümmern. Und das Einzige, was gefehlt hat, um diesen Beruf oder dieses Hobby zum Beruf zu machen, ist dann einfach ein gewisses Kapital. Und das kam dann einfach durch den Hausverkauf. Ja, also das Wir haben haben das Haus dann eben verkauft und hatten das 10 Jahre. Da ist ein bisschen was im Preis natürlich dann auch passiert. Und als wir das erste Mal, als wir da den Makler angefragt hatten, so eine erste Schätzung hatten und das tatsächlich noch mehr am Ende gebracht hat, als diese erste Schätzung war, das war am Ende das fehlende Puzzlestück, um zu sagen, okay, so können wir zumindest mal dieses erste Jahr überbrücken, ne, und nicht von dem Geld zu leben, sondern einfach von den Erträgen zu leben, die da kommen. Das ist mir immer wichtig, dass dieses Geld aus dem Hausverkauf nach wie vor da ist und auch ein bisschen erstmal mehr wird, so als Basis, um im Zweifel diesen Einstieg wieder in Deutschland zu haben. Das ist wieder dieser Hedge, diese Absicherung irgendwo hinten raus oder sich irgendwo anders, ne, ein neues Leben aufzubauen. Keine Ahnung. Und das gelingt gut, ne? Also quasi jetzt noch mehr daraus zu holen, um damit eben auch die Reise zu finanzieren, ist jetzt nach 2 Jahren, kann ich sagen, Haken dran, aber auch das nächste Jahr schon finanziert, wenn jetzt keine super außergewöhnlichen Luxusteile da mit dabei sind. Also das ist so die eine Seite, also diese Einnahmenseite, wie gesagt, die bestreiten wir hauptsächlich durch die Geldanlagen. Und das ist, wie gesagt, Beruf trotzdem, weil mich das schon 3 bis 4 Stunden Zeit am Tag intensiv damit beschäftigen. Mein Hauptteil besteht nicht aus jetzt die Orders machen und irgendwelche Aktien zu kaufen, sondern aus Lesen, Lesen, Lesen. Ne? Alle Informationen nehmen, die ich irgendwo kriege, aus Zeitungen, aus Börsenbriefen und das für mich zu einer Meinung zusammenzuführen und dann eben die entsprechenden Entscheidungen treffen, die ja dann Konsequenzen für uns haben, weil am Ende, ne, die Erträge entscheiden, wie lang geht diese Reise von der Sicht zumindest weiter. Ja, und genau, das ist so das im Prinzip, wo das Einkommen dann auch herkommt. Und wie gesagt, Reiseblog und Online-Kurs genau zu diesem Thema, das ist so das Add-on, was dann als Taschengeld damit dazu kommt. Mit der Option halt, also ich will immer diese Option haben, wenn ich irgendwie eine coole Geschäftsidee auf Reisen oder sowas habe, die irgendwie mit deutschem Geschäft zu tun hat, und das ist jetzt relativ begrenzt, weil ich nicht viel kann außer Geldanlagen, ne? Also handwerklich schwierig, wie gesagt, nicht der Supererfinder, ne? Ich kann halt nur das eine und das ist dann echt herausfordernd. Eine andere, aber hier, wenn die Idee mal irgendwie ist, habe ich am Ende dieses Firmenkonstrukt, was dann sicherlich hilft, schnell irgendwie, ne, ohne groß neue Firmen gründen, da was machen zu müssen. Ja.
Ja, es ist auf jeden Fall super spannend alles und ich glaube, wir könnten es ja noch ewig unterhalten. Meine letzte Frage jetzt vorerst wäre gewesen, wie sehen eure zukünftigen Pläne aus? Da hast du ja schon mal angedeutet, dass es jetzt im Winter nach Island geht. Habt ihr da eine Wohnung oder habt ihr da schon irgendwie, oder fahrt erstmal hin und guckt, was passieren wird?
Also der Flug geht jetzt in 1,5 Wochen und ich habe tatsächlich vorgestern, glaube ich, so die ersten 3 Tage meine Wohnung gebucht. Ne, was immer wichtig ist, das wirst du ja auch kennen, ist Flug, musst du einen guten Zeitpunkt erwischen, um den günstig zu haben. Mietwagen muss ein guter Zeitpunkt sein, um den günstig zu haben. Und mehr hatte ich die ganze Zeit nicht gemacht. Jetzt haben wir die ersten 3 Tage. Und tatsächlich, wir haben eine Unterkunft über Weihnachten, weil dann eben besagte Schwiegereltern uns eben über Weihnachten aufsuchen kommen. Und dann noch im Januar kommt noch Jennys Schwester mit ihrem Freund. Und also wir sind da nicht alleine in der Dunkelheit. Ja. Insofern, da werden wir besucht. Aber das ist, wie gesagt, da ist jetzt, das wird immer so vielleicht wochenweise, wenn wir Unterkünfte haben. Ne? Aber bis auf diese erste Unterkunft ist noch nichts geplant. Weil momentan auch eher, und das ist bei Island oft so, gerade im Winter, da purzeln zum Termin hin dann doch nochmal die Preise. Ne? Die gehen hoch rein mit ihren Airbnb- und Booking-Angeboten. Und das purzelt dann eher in eine Richtung, die dann auch für Dauerreisende, ne, dann erschwinglich ist. Weil das ist das, was ich vorhin noch sagen wollte und vergessen hatte, ist halt nicht nur die Einnahmenseite, die so eine Reise dann auch Möglichkeit, das ist halt echt die Ausgabenseite. Ne? Also wir hängen nicht in 5-Sterne-Luxushotels ab, sondern das sind dann halt einfache, passende Wohnungen in der Regel. Jetzt hat Island so die Besonderheit, da hätte ich ganz gerne immer so einen schönen Hot Tub, so einen Whirlpool dann mit dabei, ne, um Sternenhimmel und Nordlichter zu gucken. Das macht es ein bisschen teurer dann, aber ey, also ne, ist halt nicht Luxus, sondern es geht halt nicht alles dann. Und es früher USA, ne, so die ersten Reisen in die USA, da habe ich hier immer Full-Size-SUV gebucht und sowas. Ne. Ja, das war halt auch echt geil, ne, so ein riesen Teil dann zu haben. Aus unterschiedlichen Gründen mache ich das jetzt heute eben nicht mehr. Ne. Ich muss das dann nicht unbedingt dann so viel Benzin da verblasen, auch wenn es cool war, so zu seiner Zeit. Nee, und wie gesagt, Ausgabenseite ist halt auch was. So, aber zurück Island, ne? Was wir auch schon gebucht haben, ist tatsächlich der Rückflug nach Europa, der sich aber aufgrund von irgendeinem Fluggutschein von Wizz Air oder so ergeben hatte. Da werden wir nach Budapest dann erstmal fliegen Ende Januar und von da aus entscheiden, wie es weitergeht. Also mehr planen wir jetzt erstmal nicht, weil Wunsch wäre Israel, Jordanien. Jetzt ist Israel immer besonders restriktiv so mit allen Themen und die, glaube ich, mittlerweile eine dritte Impfung dann irgendwann erfordern und so. Boah, ja, keine Ahnung. Ne, muss man einfach schauen, wo da der Weg hingeht. Das wäre so Traumroute für uns, wäre Israel, Jordanien, Dubai im Anschluss. Da könnten wir ein bisschen Weltausstellungen sogar noch mitnehmen vielleicht. So, und Dubai entscheidet sich dann, welcher Kontinent wird es dann für nächstes Jahr, weil das, glaube ich, so ein ganz guter Ort ist, um dann zu entscheiden, in welche Richtung. Wie gesagt, wir haben so ein bisschen diese Restriktion für uns aufgelegt, diese 4-Stunden-Flüge so zu haben. So, und dann geht es entweder nach Afrika oder Richtung Asien weiter. Ne? Also, ich habe für, sag mal so, diese Reise würde ich ungern beenden, ohne Australien und Neuseeland gesehen zu haben, die ja mit Sicherheit als letztes irgendwie für Touristen dann auch mal vernünftig aufmachen. Und deswegen haben wir, glaube ich, genug Zeit noch in Ruhe, dann, keine Ahnung, über Sri Lanka, über Südostasien dahin zu tingeln. Und auch da, du lernst ja schon dann mit der Pandemie auch so Einschätzungen zu lernen, was geht und was geht nicht. Und ich habe halt gesagt, Südostasien, dann müssen drei Länder stabil über 3 Monate offen sein, ihre Erfahrungen haben mit Thailand, Malaysia, Indonesien. Wenn die drei Länder das stabil hinbekommen, offen zu halten, dann wird das eine Option. Und wie gesagt, das ist jetzt zu früh, das zu sagen. Deswegen ist so, wie gesagt, diese Etappe Richtung Dubai und in Dubai muss dann die Entscheidung fallen, Afrika oder Asien. Mal schauen. Ja. Ist halt diese Freiheit, die wir dann durch die Zeit einfach auch genießen, das jetzt nicht entscheiden zu müssen.
Ja, auf jeden Fall. Und wir können das ja auch alle verfolgen. Ne? Ihr habt ja den Blog strandfamilie.de und auf Instagram seid ihr auch sehr aktiv.
Genau, das ist so das Wichtigste. Das sind so die beiden wichtigsten. Ne? Strandfamilie.de sind dann in der Regel die so die Blogartikel, die Jenny dann danach eben leidenschaftlich auch schreibt. Das ist jetzt nicht so mein Business, ne? Aber Jenny ist da super und wir tragen dann möglichst alle Informationen zusammen, die einfach wertvoll für so eine Reise sind. Und wer dann eben ganz nah mit dabei sein will, da sind immer so unsere Freunde ein bisschen traurig, die bislang zumindest dann kein Instagram oder Facebook hatten, die sagen, oh, hier, manchmal dauert es ja 4 Wochen, bis mal ein neuer Artikel, bis was Neues auf der Homepage und so ist, im Blog. Das hilft halt bei Instagram, weil da ist es wirklich dann fast live im Prinzip mit dabei zu sein bei der Reise, live dabei zu sein, ne, welche Homeschooling-Ideen dann möglicherweise mit dabei sind und halt auch, was geht uns da so durch den Kopf halt, ne, was beschäftigt uns so an Themen, wo hinterfragen wir und wo geht es uns vielleicht auch mal nicht so gut, ne? Also ich finde es immer so doof, so diese heile Instagram-Welt, wo alles supi und schön ist, wie gesagt, das ist auch nicht Jenny Steele, die ist da echt so unterwegs, dass er da auch ein bisschen was so aus unserem Innenleben zeigt.
Ja, auf jeden Fall. Man kriegt auf jeden Fall einen guten Eindruck, wie das so funktioniert. Und ja, man sieht nicht nur Bilder, wie ihr lasziv euch an irgendeinem Strand räkelt oder irgendwelche ihr ne, am Steg oder so. Ne? Ja, genau. Ne? Das ist genau. Nein, aber das kenne ich auch. Also es gibt auch bei uns in der Verwandtschaft gibt es auch durchaus Menschen, die sich deswegen extra einen Instagram-Account gemacht haben, weil sie halt auch dann irgendwann festgestellt haben, ach, diese Instagram-Stories, das ist ja ganz spannend, da kann man ja wirklich mal ein bisschen nah dabei sein und so ein bisschen mitreisen. Das macht ja auch Spaß für uns und für die anderen. Ich denke mal, euch geht das genauso. Ne? Ja, hör mal, vielen, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast, kurz bevor es dann nach Island geht. Und ja, wir werden es auf jeden Fall verfolgen und ich glaube, wir werden auch mal in Kontakt bleiben und uns weiter austauschen. Es ist auf jeden Fall sehr spannend, was ihr macht. Ich finde das super, wie ihr da rangeht an die ganze Geschichte mit den beiden Jungs und dass ihr diese Möglichkeit auch geschaffen habt. Ne? Also das ist ja auch so, viele sagen ja vielleicht, ach toll, das würde ich auch gerne, aber ich kann nicht. Und ich glaube, wenn man will, dann kann man und dann gibt es auch Mittel und Wege und das zeigt er ja auch eben. Ne? Und das finde ich bewundernswert und gut und klasse.
Ich danke dir auch für die Einladung, hat super Spaß gemacht, insofern gerne wieder und gesagt auch in der Vorbereitung nochmal hier auf das Gespräch, habe ich so viel Parallelen zwischen uns gesehen, das ist echt ein Wunder eigentlich, dass wir nicht schon früher irgendwie da zusammen
sind. Ja, auf jeden Fall. Ne? Nee, vielen Dank. Weiß, vielleicht laufen wir uns ja irgendwo mal über den Weg, wir werden ja verfolgen, wo wir sind, wie gesagt, wir haben uns immer ein paar Mal das eine andere Mal knapp verpasst, aber ja, wir verfolgen es. Ne? Okay, also vielen Dank und erstmal alles Gute für eure weitere Reise und viel Spaß auf Island. Wir hören uns. Ne?
Alles klar, danke dir. Bis dann.
Jo, ciao.
Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonnieren würdet. Denn dann verpasst ihr zukünftig auch keine weiteren Episoden. Und wir haben sicherlich noch die ein oder andere spannende Reise in petto, über die wir in nächster Zeit berichten werden. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da am Ball zu bleiben. Und man kann natürlich auch bei Apple Podcast eine Bewertung hinterlassen. Darüber würden wir uns auch sehr freuen, wenn es euch gefallen hat, dass ihr einfach mal ein paar Worte hinterlasst und uns ein Feedback gebt. Das wäre klasse. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Danke auch nochmal an die Strandfamilie. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.